Und der neue spanische Meister heißt Real Madrid. Bereits einen Spieltag vor Schluss liegen die Königlichen uneinholbar an der Spitze der Tabelle. Und zwar vor Vorjahresmeister FC Barcelona, Oliver Neuroth.
Um kurz nach 23 Uhr hebt Kapitän Sergio Ramos den silbernen Pokal Richtung Himmel. Doch jubeln im Stadion können nur die Spieler selbst und der Trainerstab. Wegen Corona laufen auch in Spanien die Spiele ohne Publikum. Real Madrid holt sich die 34. Meisterschaft durch einen Sieg gegen den FC Villarreal. 2:1 ging die Partie aus. Das Team von Zinedine Zidane war der Mannschaft aus Villarreal von Anfang an klar überlegen. Karim Benzema schoss Madrid in der 29. Minute in Führung. Der zweite Treffer war ein Elfmeter, ebenfalls von Benzema verwandelt. Kurz vor Schluss schoss Villarreal noch ein Tor. Es wurde kurz spannend, doch Madrid hielt das 2:1 und kann nicht mehr von der Spitze der Tabelle verdrängt werden, obwohl noch ein Spieltag aussteht. Groß gefeiert werden soll die erste Meisterschaft seit der Saison 2016-2017 nicht. Der Club hatte die Fans aufgefordert, nicht zum Cibeles-Brunnen in der Innenstadt von Madrid zu kommen, dem Ort, wo Real Madrid normalerweise alle seine Titel feiert. Hintergrund ist auch hier die Corona-Pandemie.
Vor Corona schien der Profifußball nur so mit Geld um sich zu werfen. Ablösesummen, Gehälter und Beraterhonorare ließen einen schwindelig werden. Die Corona-Pandemie hat dieses Karussell nun aber etwas gebremst. Manch ein Verein ist sogar auf externe Hilfe angewiesen, auf einen reichen Ölscheich zum Beispiel oder, wie mancher Bundesligist, auf staatliche Unterstützung. Martin Thiel über das Beispiel VfB Stuttgart.
Der VfB Stuttgart ist keine Ausnahme. Wie andere Wirtschaftsunternehmen auch, ist die VfB AG in der Phase des Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten geraten und darf einen KfW-Kredit beantragen. So Wolfram Schweikert, Pressesprecher der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Wenn ein Sportverein sich unternehmerisch betätigt, in Form einer GmbH oder welche Form auch immer, dann ist er grundsätzlich antragsberechtigt.
Und das trifft beim VfB zu, so VfB-Finanzvorstand Stefan Heim. Zitat: Wir haben in der Phase des Lockdowns alle Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stabilisierung geprüft und unter anderem über unsere Hausbank einen KfW-Kredit beantragt. Durch die Corona-Krise wurde sichtbar, wie anfällig das Geschäft Fußball in einer Krise ist, betonte auch DFB-Präsident Fritz Keller kürzlich im SWR-Sommerinterview.
Die Corona-Krise hat einiges gezeigt, wie schwierig es war für einige Vereine, die keine Rücklagen und sonst irgendwas gehabt haben, die einfach immer auf Pump oder einfach nur von Saison zu Saison leben.
Und dass jetzt Fußballunternehmen Kredite bekommen sollen, für die der Staat bürgt, sprich der Steuerzahler, verstehen die Menschen auf der Straße nicht.
Wenn man überlegt, dass der Gomez 4,5 Millionen Jahresgehalt hatte, dann ist mir klar, dass das Polster sehr dünn ist für die Vereine.
Wenn sie Angst haben, jetzt nicht mehr zu existieren nach der Corona-Zeit, dann haben sie irgendwas falsch gemacht.
Für die Zukunft muss aus Sicht von DFB-Präsident Fritz Keller klar sein, dass Bundesliga-Vereine wie Stuttgart, Bremen oder auch Schalke nicht nach kurzer Zeit in eine finanzielle Schieflage geraten dürfen, die ihre Existenz bedrohen.
Wenn du mehr erwirtschaftest, wenn du mehr sparst, kannst du mehr ausgeben. Aber du kannst nur so viel ausgeben, wie du einnimmst.
Steuern für Millionengehälter, der Beitrag von Martin Thiel. Für den gesamten Sport hatte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, zum Beispiel mal die Summe von 1 Milliarde Euro in den Raum gestellt, die er wegen Corona zum Überleben bräuchte. Wenn erstmal wieder bis in die untersten Ligen trainiert und gewetteifert werden dürfte, dann hat auch hier die Krise schnell ein Ende. Ab September könnte es schon soweit sein, darauf hat sich die Sportministerkonferenz jetzt geeinigt. Matthias Friebe berichtet.
Einen Flickenteppich solle es nicht geben. Darüber sind sich die Sportminister der Länder einig. Sie wollen ein einheitliches Datum für einen bundesweiten Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Das Ziel, so heißt es in einer jetzt veröffentlichten Erklärung, sei idealerweise ab September ein geregelter, ländergrenzenübergreifender Sportbetrieb, insbesondere der Ligen, sowie die Wiederaufnahme von regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerben, auch mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele. Soweit das Infektionsgeschehen es zulasse, sollen dann auch wieder Zuschauer erlaubt sein. Dieser Beschluss soll als Grundlage für weitere Beratungen zwischen den Ländern, dem Bundesinnenministerium, dem Kanzleramt und dem Deutschen Olympischen Sportbund dienen. In einer ersten Reaktion hat der DOSB diesen bereits als positives Signal gewertet.
Nicht September, aber dafür einen Saisonstart im November mit Zuschauern. Darauf hofft der deutsche Profi-Eishockey. Das dafür vorgestellte Konzept dürfte die Clubs von DEL und Co. aber vor Herausforderungen stellen, berichtet Christoph Nahr.
Ein zünftiger Faustkampf gehört beim Eishockey einfach dazu. Diesen speziellen Fall hat das neue Hygienekonzept des deutschen Eishockeys nicht näher berücksichtigt. Ansonsten haben der Deutsche Eishockeybund und die Profiligen an alles gedacht, um möglichst im Oktober wieder spielen zu können. Mit einem großen Ziel.
Dass wir es schaffen, zurückzukommen aufs Eis, mit Zuschauern, mit all dem, was Eishockey auszeichnet, mit der Emotion und vor allen Dingen mit der Leidenschaft. Und das geht nur mit den Fans zusammen.
DEB-Präsident Franz Reindl weiß, dass eine Rückkehr zu vollen, brodelnden Hallen illusorisch ist, solange es Abstandsvorgaben gibt. Das Konzept soll Zuschauer ermöglichen, ohne festzulegen, wie viele Fans Einlass finden sollen. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen an jedem Standort, weiß Sportdirektor Stefan Scheidnagel.
Wir haben natürlich eine heterogene Hallenlandschaft und diese heterogene Landschaft unter einen Hut zu bekommen, das ist natürlich die ganz größte Herausforderung überhaupt. Wir haben Hallen aus den 70er, 80er Jahren, wir haben aber auch neue Multifunktionsarenen und die Kunst wird sein, dass man natürlich vor Ort die Lösungen mit den Behörden findet, um das Bestmögliche für sich als eishockeyspielenden Verein herauszuholen.
Das deutsche Eishockey will flexibel reagieren, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Bevor es wieder zur Sache geht, wartet Arbeit auf die Funktionäre. Details sind zu klären, damit die Politik im Herbst den Saisonstart mit Zuschauern zulässt. Das wäre die beste Lösung, mit Abstand.
Ja, Spiele ohne Zuschauer, das sind die einen Geisterspiele. Andere Geisterspiele sind die, die gar nicht erst stattgefunden haben, aber auf die trotzdem gewettet wurde, also Fake-Spiele. Sportwetten, Manipulationen nehmen immer mehr zu, auch ein Ergebnis der Corona-Krise. Jens-Christian Gußmann schaut hinter die Kulissen dieses Milliardenbusinesses.
Sportwetten boomen seit Jahren. Der Umsatz liegt weltweit im Billionenbereich. Die Corona-Krise entzog ihm nun den Treibstoff. Kein Top-Fußball, kein Spitzentennis, kein US-Sport. Die Konsequenz? Plötzlich war auch viertklassiger Fußball in der Ukraine wichtig. Wie zum Beispiel beim FC Berdyansk.
Das waren die einzigen Spiele, die auf dem Wettmarkt angeboten wurden. Aufgrund der Pandemie gab es zum Beispiel keine Premier League, keine Bundesliga, keine Champions League. Jetzt wurden wir von diversen Wettanbietern kontaktiert. Aus Norwegen, Dänemark, Schweden, Australien, USA, Asien. Überall wurde auf diese Spiele gesetzt und so kam hohe Millionensummen zusammen. Zu 99,9% gab es diese Spiele in der Ukraine überhaupt nicht.
Sagt Francesco Baranko, der Ethikchef des ukrainischen Fußballverbandes bei WDR Sport Insight. Das fehlende Prozent kommt daher, dass es Unternehmen wie BetGenius gibt. Sie liefern den Wettanbietern Daten. Im Fall des FC Berdyansk behauptet BetGenius einen sogenannten Datenscout im Stadion gehabt zu haben.
Sie sagen, dass sie Beweise für die Spiele hätten, aber uns wurden diese nicht übergeben. Stattdessen hat unsere Untersuchung ergeben, dass die Mannschaften nicht gespielt haben. Alle vier Teams haben uns dies schriftlich bestätigt.
Alles Mögliche wurde getan, um die Begegnungen real erscheinen zu lassen. Spielankündigungen bei Facebook, nach Abpfiff ausgefüllte Spielberichtsbögen im Internet und während des vermeintlichen Spiels vom Datenscout die Ermittlung der angeblichen Tore. Die nationalen Verbände können die Datenfirmen nur warnen. Schicken die trotzdem ihre Scouts, können Dinge wie in Berdyansk passieren.